Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Jetzt wollen wir aber nicht nur auf andere zeigen, denn auch uns hat es ja getroffen. Sie haben auch den RBB kritisiert.
Wir haben uns ja in dem letzten Jahr intensiv mit der wirtschaftlichen Situation des RBB beschäftigt und verfolgen das auch weiter mit viel Aufmerksamkeit und haben uns in diesem Jahr die Altersversorgungsbeiträge des RBB angesehen. Da ist es so, dass das Volumen inzwischen 84% der Bilanzsumme des RBB ausmacht. Das ist gestiegen von 2017, da war es 60% bis heute 84%, und auf dieses Risiko machen wir aufmerksam.
Die Präsidentin des Berliner Landesrechnungshofes, Karin Klingen, in der Abendschau bei Reiko Thal am 28. November zum Rechnungshof-Jahresbericht 2024. Der Landesrechnungshof Berlin machte zudem mit einem weiteren Bericht auf die ermittelten Probleme zum ehemaligen digitalen Medienhaus aufmerksam, das neben dem Haus des Rundfunks in Berlin gebaut werden sollte. Zunächst für 60-70 Millionen Euro und von der Intendantin Katrin Fernau bei einem Preis von 311 Millionen gestoppt wurde. Dazu mehr in dieser Medienmagazin-Ausgabe vom 30. November 2024. Auch zu Neuerungen bei der Zusammenarbeit der ARD-Hörfunkwellen, zum Thema künstliche Intelligenz beim Einsatz in Printmedien und traditionell am Ende des Monats Podcast-Tipps für Medieninteressierte. Und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Rechnungshof alarmiert, Pensionen treiben RBB in die Pleite. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Öffentlich-rechtlicher RBB, Ärger vom Rechnungshof, Süddeutsche Zeitung. Das waren nur zwei Zeitungen mit Negativschlagzeilen zum RBB-Auslöser, Veröffentlichungen des Berliner Rechnungshofes. Zum am Donnerstag vorgestellten Jahresbericht 2024 fasste Direktorin Claudia Langheinen vor der Presse zusammen.
Zur Einordnung: Beschäftigte des RBB erhalten wie bei vielen Unternehmen über die gesetzliche Rentenversicherung hinausgehende Leistungen nach unterschiedlichen Systemen. In der Prüfung haben wir Folgendes festgestellt. Die Verpflichtungen des RBB sind in der Bilanz für das Jahr 2022 mit Rückstellungen in Höhe von 773,4 Millionen Euro abgebildet. Diese Summe entspricht 84% der Bilanzsumme. 84%. Die Tendenz ist steigend. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 betrug der Anteil der Rückstellung für die zusätzliche Altersversorgung an der Bilanzsumme rund 60%. Warum kritisieren wir diese Entwicklung? Die hohen Verpflichtungen für die betriebliche Altersversorgung sind ein erhebliches finanzielles Risiko für den RBB und werden künftig seine Liquidität verringern. Die Aufwendungen für die Verpflichtung haben sich negativ auf die Höhe des Eigenkapitals ausgewirkt. Künftige Altersversorgungsverpflichtungen sind nicht ausreichend gedeckt. Das bedeutet, der RBB hat bisher nicht in ausreichendem Maße Mittel zur Erfüllung künftiger Verpflichtungen zur Altersversorgung zurückgelegt. Die Lücke zur Absicherung von künftigen Verpflichtungen des RBB ist bis zum Jahr 2022 auf minus 143 Millionen Euro gestiegen.
Zugeschaltet ist jetzt die stellvertretende Intendantin und RBB-Verwaltungsproduktions- und Betriebsdirektorin Prof. Dr. Nicole Küchler-Stahn. Sie sind erst seit Anfang des Jahres beim RBB, die Chefin der Zahlen, sehen vermutlich mit Unbehagen auf diese Entwicklung. Worin besteht denn genau das Risiko, vor dem der Rechnungshof Berlin hier warnt?
Herr Wagner, vielen Dank für Ihre Frage. Dazu kann ich Stand heute nur sagen, wir stehen im Austausch mit dem Rechnungshof zu diesem Bericht, den er im Rahmen seines Jahresberichtes gegeben hat. Und aus Respekt vor diesen Gesprächen werde ich heute zu diesem Bericht mich nicht äußern können. Das will ich aber sehr, sehr gerne nachholen im Anschluss an die nun ausstehenden Gespräche mit dem Rechnungshof von Berlin.
Aber da kann ich ja nur sagen, dass diese eben von Claudia Langheinen formulierten minus 143 Millionen zum zweiten Problem, was der Landesrechnungshof Berlin da identifiziert hat, geradezu größer aussieht als das, was wir dann vielleicht doch jetzt hier in diesem Gespräch analysieren können. Hören wir doch mal Brandenburg aktuell vom 28. November.
Der Rundfunk Berlin-Brandenburg soll bei den Planungen für das digitale Medienhaus gegen das Gebot der Sparsamkeit Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstoßen haben. Das zeigt der Prüfbericht, den der Landesrechnungshof Berlin veröffentlicht hat. Demnach habe der RBB rechtliche Vorgaben nicht berücksichtigt. Die Bauabteilung des Senders sei weitgehend durch externe Dritte ersetzt worden. Außerdem hätte es keine Wirtschaftlichkeitsberechnungen seitens der damaligen Geschäftsleitung gegeben. Der Schaden beläuft sich auf fast 6,9 Millionen Euro.
Soweit also eine Meldung bei Brandenburg aktuell vom Donnerstag, und RBB 24 veröffentlichte am selben Tag unter der Überschrift Landesrechnungshof rügt RBB für digitales Medienhaus einen sehr ausführlichen Artikel mit vielen Details aus dem Bericht des Rechnungshofs. Wie sieht da Ihr Kommentar aus?
Ja, wir haben es in einigen Statements ja verlauten lassen. Wir begrüßen den Bericht des Rechnungshofs von Berlin zum digitalen Medienhaus, und wir haben auch in allen Stufen des Prozesses sehr vertrauensvoll mit dem Rechnungshof in diesem Fall zusammengearbeitet. Die Rechnungshöfe haben ja auch ihre Prüfungspraxis ein kleines bisschen dergestalt verändert, dass sie sich auch in einer Beratungsrolle zunehmend sehen. Und diesen fachlichen Austausch, den haben wir begrüßt und daraus auch Schlüsse gezogen, die wir in Zukunft selbstverständlich umsetzen wollen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir einige der Empfehlungen, die der Rechnungshof Berlin uns ins Stammbuch geschrieben hatte, auch in der Zeit vor der Berichtsveröffentlichung selber gewonnen hatten und damit auch schon in die Umsetzung gegangen sind. Das vielleicht sichtbarste oder nach außen sichtbarste Zeichen dafür ist die Tatsache, dass die Projektstruktur des digitalen Medienhauses wieder zurück in die Linie, das heißt in die verantwortliche Hauptabteilung Gebäudemanagement, übertragen wurde.
Nun wird ja der RBB mutmaßlich kurz- und mittelfristig keine Gebäude bauen lassen. Die Absicht ist ja eher, sich vom Immobilienportfolio zu trennen, wie zum Beispiel dem Fernsehzentrum in Berlin. Was machen Sie denn nun mit diesen Informationen, die Sie zwar mit der entsprechenden Demo zur Kenntnis genommen haben, aber wie Sie selber ja sagten, auch im RBB schon lange bekannt sind?
Ja, also erstmal hat der Rechnungshof von Berlin ja ausgehend von der fehlenden Bedarfsfeststellung Mängel bei der Kostenschätzung, der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung festgestellt. Er hat zudem kritisiert, dass es eine teilweise fehlende Integration der zu erwartenden Belastungen in unsere finanziellen Planungswerke gab. Und er hat auch die inkonsistente Darstellung des Gesamtfinanzbedarfs stets gerügt in seinen Ausführungen. Wenn wir jetzt an uns denken, dann haben Sie recht, es steht sicherlich in den nächsten Jahren nicht der Neubau ins Haus. Und gleichzeitig haben wir, das haben Sie auch gerade angesprochen, im Spätsommer eine sogenannte Richtungsentscheidung getroffen. Eine Richtungsentscheidung, das ist mir aber an dieser Stelle auch nochmal wichtig, ist keine Umsetzungsentscheidung, sondern ausgehend von einer Vielzahl möglicher Varianten haben wir uns im Spätsommer dafür entschieden, weiter zu verfolgen, dass der RBB in Zukunft am Standort Berlin ausschließlich im Haus des Rundfunks ansässig ist. Und diese Entscheidung ist auch nicht einfach so getroffen worden, sondern diese Entscheidung ging schon eine sogenannte Nutzwertanalyse voraus. Und in den nächsten Schritten, die wir auch zum Teil bereits schon umsetzen, kommt es jetzt zu einer Bedarfsfeststellung, es kommt zu einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und dann zur Klärung der kurz- und mittelfristigen Finanzierung, der dann zu treffenden Umsetzungsentscheidung. Das heißt, wir belegen in dem Projekt, welches ja jetzt schon seit einigen Monaten läuft, dass wir sehr wohl schon auch vor dem Bericht des Rechnungshofs über die Limitationen des Vorgehens im Projekt DMH Bescheid wussten und dass wir daraus bereits Ableitungen getroffen haben, jetzt für zukünftige Projekte, auch wenn es sich bei diesen zukünftigen Projekten nicht um Bauprojekte handelt.
Bleibt jedoch die Frage nach der Verantwortung für den materiellen Verlust von ausgewiesenen 6,88 Millionen Euro Beitragsgeld, also abgesehen vom Imageschaden. Wie sieht es mit der Haftung aus für die nun vom Rechnungshof protokollierten Fehler aus der Sicht des RBB?
Strafrechtliche Konsequenzen muss jetzt die Staatsanwaltschaft prüfen und beurteilen und die Ableitung von Schadensersatzforderungen prüfen und bewerten die zuständigen Stellen. Und auch hier bitte ich um Ihr Verständnis, dass ich an dieser Stelle dazu keine weiteren Ausführungen machen kann.
Meint die stellvertretende Intendantin und RBB Verwaltungsproduktions- und Betriebsdirektorin Professor Dr. Nicole Küchler-Stahn. Und wie wir gehört haben, sind wir verabredet, dann, wenn RBB und Rechnungshof Berlin ihre Gespräche abgeschlossen haben. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank.
Das Gespräch mit der stellvertretenden Intendantin Nicole Küchler-Stahn hatte ich heute vor der Sendung aufgezeichnet. Die folgenden Statements konnte ich bei einem Pressegespräch der ARD am 28. November einholen. Anlass war die ARD-Sitzung in Mainz, wo die Intendantinnen und Intendanten auch über Kooperationen bei den Radiowellen Beschlüsse gefasst haben. So soll es ein gemeinsames Radioprogramm der Popwellen ab 2. Januar 2025 geben, das treuhänderisch vom SWR3 produziert und zur Übernahme angeboten wird. 6 Popwellen der 9 Landesrundfunkanstalten werden dieses Gemeinschaftsprogramm zu unterschiedlichen Startzeiten am Abend ausstrahlen. Das sind MDR Jump, WDR 2, HR3, SR1, NDR 2 sowie Bremen 4. Diese kooperierte Strecke Pop die Abendshow beginnt um 20 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen bereits um 19 Uhr. Ich konnte den zukünftigen ARD-Vorsitzenden Florian Hager vom Hessischen Rundfunk und den aktuellen vom Südwestrundfunk, Professor Dr. Kai Gnifke, fragen, warum nicht alle ARD-Häuser mitmachen bei dieser großen Hörfunkkooperation.
Ja, danke für die Frage, lieber Jörg Wagner. Das ist tatsächlich auch ein riesengroßer Schritt, weil Sie ja auch vom Hörfunk sind, das hätten wir uns doch vor 3 Jahren nicht vorstellen können, dass wir in diesem Ausmaß miteinander zusammenarbeiten. Und das bezieht sich ja im Wesentlichen auf nutzungsschwache Zeiten. Es bezieht sich aber nicht nur auf die lineare Ausstrahlung von Hörfunk, sondern auch auf Digitalangebote. Also ARD Schlager, das wollen wir als ein gemeinsames Angebot bündeln für die Menschen, die diese Genre gerne mögen. Und die unterschiedlichen Startzeiten und die unterschiedliche Zahl von Beteiligten rührt einfach auch daher, dass in den Regionen und in den Rundfunkanstalten in den Regionen es auch unterschiedliche Stärken gibt, unterschiedliche Nutzungsgewohnheiten bei Hörerinnen und Hörern. Und deshalb muss man darauf eingehen und deshalb haben wir auch nie die Illusion gehabt, one size fits all, sondern dann auch diese Möglichkeit zur Kooperation einräumen. Aber eben auch dort, wo es regionale Besonderheiten gibt, wo es regionale Sehgewohnheiten und Hörgewohnheiten gibt, auch die zu berücksichtigen. Flo, magst du?
Du hast eigentlich komplett alles gesagt an der Stelle. Und es ist in der Weiterführung dessen, was wir ja in der Radiowelt an vielen Stellen schon in anderen Thematiken auch machen. Und ich halte es da auch für sehr sinnvoll.
So, Florian Hager. Zudem gilt, Zitat, auch wenn die SWR3-Redaktion in Baden-Baden deutschlandweite Entwicklungen jederzeit aktuell im Programm bearbeiten wird, können einzelne Popwellen bei besonderen Lagen oder Gefahrensituationen in ihrem Sendegebiet zu jedem Zeitpunkt aus dem Gemeinschaftsprogramm aussteigen und für ihre Hörerinnen und Hörer ein eigenes Programm anbieten. Zitat Ende. Zu der auffälligen Zurückhaltung des RBB beim Projekt Pop die Abendshow fragte ich nochmal den ARD-Vorsitzenden Kai Gnifke.
Der RBB spielt keine untergeordnete Rolle. Nirgendwo, auch bei den Kooperationen nicht. Sondern der RBB ist ein wichtiger Pfeiler der ARD-Familie. Und ich sage es nochmal, da wo es regionale Besonderheiten in Hör- und Sehgewohnheiten gibt, dann wären wir doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir das nicht berücksichtigen. Insofern ist das ein fakultatives und kein obligatorisches Angebot.
In der Nacht ist der RBB dabei. Dort kooperieren MDR Jump, WDR 2, HR3, SR1, NDR 2, Bremen 4 und RBB 88.8. Mit der Popnacht bietet SWR 3 wie bislang auch ab Mitternacht täglich bis 5 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen bis 6 Uhr, diese Versorgung an. Zitat, technische Lösungen machen es dabei möglich, dass das Programm individualisiert im jeweiligen gewohnten Klang- und Sounddesign jeder einzelnen Popwellen in ihrem Sendegebiet zu hören sein wird. Darüber hinaus sind die Nachrichtenstrecken am Abend individuell und kommen aus den einzelnen Landessendern. Bei den Landeswellen gibt es ebenso Kooperationen, so liest man in den Abend- und Nachtstunden. Ab 13. Januar 2025 übernehmen die meisten Landesrundfunkanstalten der ARD die ARD-Hitnacht des Mitteldeutschen Rundfunks. Die einzelnen ARD-Medienhäuser können zwischen 23 Uhr und 6 Uhr früh flexibel in das gemeinsame Nachtprogramm ein- und aussteigen. Ab dem 2. Juni 2025 bieten SWR und MDR für die Programmstrecken zwischen 20 und 24 Uhr jeweils neue Abendsendungen an, die von allen ARD-Medienhäusern übernommen werden können. So, und dann noch, wir haben es ja gerade gehört, Ergänzungen für die Freundinnen und Freunde des Schlagers. Ab 10. Januar 2025 gilt, die ARD bündelt, wie ja zu erwarten, die Angebote des Schlagers unter dem Label ARD Schlagerwelt. Im Januar stellen Bayerischer Rundfunk und Mitteldeutscher Rundfunk ihre programmbegleitenden Accounts Meine Schlagerwelt auf Instagram und BR Schlager auf Facebook ein. Auch der sendungsbegleitende Facebook-Account der SWR-Show Immer wieder sonntags wird in das neue fokussierte Angebot überführt. Unter ARD Schlagerwelt finden dann die Nutzerinnen und Nutzer den bisherigen Instagram-Account von SWR Schlager sowie den entsprechenden YouTube-Kanal des SWR. Und den Facebook-Kanal der ARD Schlagerwelt kuratiert der Mitteldeutsche Rundfunk ebenso die dazugehörige Webseite ard-schlagerwelt.de. Da kann man dann wahrscheinlich auch alles nachhören, was ich jetzt hier Ihnen mitgeteilt habe. Das lässt sich vielleicht sehr schwer merken. Vielleicht noch so viel. In der ARD Mediathek werden die Bewegtbildangebote für Schlagerfans auf einer gemeinsamen Seite ebenfalls unter dem Label ARD Schlagerwelt auffindbar sein.
Wir sind jetzt in einer Situation, wo die Texte, die generiert werden und uns alle zuscheißen, sodass man darunter die menschengemachten Inhalte nicht mehr findet, nur deswegen möglich sind, weil man unsere Inhalte genommen hat, um die Systeme zu trainieren, die diese Texte und diese Inhalte, den Content, erzeugen. Und was heißt das? Das heißt sehr konkret, und das bitte ich jetzt wirklich sehr ernst zu nehmen, das heißt, wir haben nicht keine Nachfrage, wir haben 100% Nachfrage. Wir haben 100% Nachfrage nach dem, was gerade als wertlos erklärt wird. Und wenn es nur das wäre, müsste der Staat jetzt reagieren, denn hier würde sich ein Markt auftun, der immerhin für Falafel reichen würde. Ja? Wir können noch nicht mal die Falafel kaufen im Moment. Und das ist Marktversagen und unreguliertes Marktversagen führt zu Staatsversagen. Und ich glaube, das sollte man dann doch wirklich mal ernst nehmen.
Matthias Hornschow war das, Komponist und Sprecher der Initiative Urheberrecht, auf einer mehrstündigen Konferenz zur Problematik Enteignung der Urheber zu Wochenbeginn. Ich kann Ihnen diesen Mitschnitt sehr gut empfehlen. Auf YouTube ist der zu sehen in Englisch und in Deutsch in Gänze. Denn KI-Anwendungen beschäftigen die Medienindustrie, aber auch Nutzer und Nutzerinnen, die immer öfter Apps wie ChatGPT oder Perplexity befragen. Der Vorteil dabei ist, es werden kurze Texte ausgeworfen, bei denen man nicht mehr extra wie bei Google oder andere Suchmaschinen einen Link zur Originalquelle anklicken muss. Doch gerade Verlage haben damit ein Problem, weil sie nicht mehr als Urheber ersichtlich sind. Das kann auch problematisch sein, weil man die Quelle eben nicht mehr erkennt. Doch was kann man dagegen tun? Ich fragte dazu Michael Mayer, der sich das mal genau angesehen hat.
Also ich habe es mal ausprobiert, noch nicht so stark. Also ich habe mal bei der App Perplexity das Wort Corona eingegeben. Also das ist ja so ein kontroverses Thema und da bekommt man einen Überblick über das aktuelle Infektionsgeschehen, aber auch Infos zu Long-Covid und einiges mehr. Also da, denke ich, kann man jetzt nicht unbedingt von Desinformation sprechen. Aber offensichtlich ist das in der englischsprachigen Welt schon ein bisschen anders. Die Website NewsGuard, die von Journalisten entwickelt wurde und Websites und Apps auf Seriosität hin bewertet, kommt zu dem Ergebnis, dass die KI-Apps durchaus oft zweifelhafte Quellen verwenden. Zum Beispiel die rechtspopulistische Epoch Times oder Zero Hedge, das ist so ein Finanzblog, der auch Verschwörungstheorien verbreitet. Oder den Bipartisan Report, das ist eine Website, die Nachrichten und Meinungen so vermischt, ohne ihre politische Agenda offenzulegen. Und nun ist halt die Frage, ist das denn jetzt wirklich ein Problem für die Nutzer und Nutzerinnen? Und die Frage habe ich mal weitergegeben an David Beck, der ist beim SWR Reporter für KI und Digitalthemen. Und er meint, das sei derzeit noch so ein bisschen schwierig zu sagen.
Wenn ich mir die Quellen anschaue, dann finde ich die immer so ein bisschen willkürlich. Also das sind oft Seiten, die ich überhaupt nicht kenne. Aber das sind dann auch oft Anfragen, da geht es jetzt nicht um irgendwelche aktuellen Dinge, sondern dass das dann halt irgendwas Spezielles zum Programmieren oder Technik oder sonst was.
Aber nun sind ja diese Apps, diese KI-Apps relativ kurz erst auf dem Markt, seit etwa 1-2 Jahren, werden also auch ständig weiterentwickelt. Verändert das nicht dann auch irgendwie einiges?
Ja, da ist viel Bewegung auf dem Markt, aber man muss halt festhalten, dem Datenhunger der Apps setzen die Verlage Grenzen und sperren sie einfach aus. Also im Herbst letzten Jahres wurde zum Beispiel gemeldet, dass eine Reihe von großen englischsprachigen Medien wie CNN, Reuters, die New York Times oder der Guardian alle sogenannten Webcrawler von diesen KI-Apps blockieren. Es war sogar so, dass 8 Tageszeitungen in den USA gegen OpenAI, also das ist die Firma, die ChatGPT bereitstellt, klagen. Also mit anderen Worten, diese wichtigen Nachrichtenwebsites fallen als Quellen für die KI-generierten Texte erstmal aus. Und wenn man sich jetzt in der deutschen Medienlandschaft umhört, dann erhält man so ein zwiespältiges Bild. Also ganz viele Verlage wollen nicht oder noch nicht ihre Inhalte für KI-Anwendungen freigeben. Ich habe mal beim Tagesspiegel nachgefragt, hier in Berlin, der gehört ja zur Holzbrink-Gruppe. Da will man auch erstmal abwarten und sich das ansehen. Und so ähnlich sieht man das auch bei der FAZ. Nico Wilfer ist dort Chief Product Officer und er sagt, dass man die rasante Entwicklung durchaus mit Sorge betrachte.
Wir beobachten natürlich schon, dass unsere Inhalte offensichtlich in Trainingsdatensätzen verhalten sind, ohne dass hier irgendwie eine Autorisierung stattgefunden hat oder gar eine Entlohnung. Das halten wir erstmal für problematisch. So gerne und so viel wir KI einsetzen im Haus an verschiedenen Stellen, wissen wir schon auch, dass ein Teil dieser generativen KI darauf basiert, dass da Inhalte drin sind, die nicht autorisiert verwendet werden.
Das ist ja erstmal interessant, Michael, weil einerseits geben Sie ja tatsächlich zu, dass Sie selbst KI nutzen für Ihre Arbeit und gleichzeitig sperren Sie sich aber, dass die KI damit trainiert.
Genau.
Das ist ja irgendwie doch ein Widerspruch.
Genau, es geht halt immer um die Entlohnung, um die Urheberrechte. Ne? Das ist ja sozusagen der zentrale Punkt. Und Nico Wilfer hat mir erzählt, dass es halt noch eine Vielzahl von Punkten zu klären gelte, also nicht nur was Urheberrechte angeht, auch Datenschutz und einiges mehr.
Was wir glauben, was eben vonnöten ist, ist, dass man sich darüber unterhält, wie werden die Inhalte verwendet, wie wird diese Verwendung entlohnt und welcher Traffic fließt am Ende zu uns. Weil wir natürlich sehen, dass ein Ökosystem, in dem aus Suchmaschinen Antwortmaschinen werden, per se erstmal für uns eine Gefährdung darstellen, weil wir natürlich unter anderem auch davon leben, dass Leute über Suchungen im Internet die FAZ finden und damit in Kontakt mit unseren Inhalten kommen.
Ist man denn überall so vorsichtig? Also letztes Jahr kam ja die Meldung, dass Axel Springer eine Partnerschaft mit OpenAI eingegangen ist, also der Firma, die ChatGPT anbietet.
Ja, da ist man sozusagen auch noch in der Ausprobierphase. Also Springer ist da wieder mal Vorreiter. Da will man sich derzeit jetzt nicht äußern zum Thema, aber in einer Pressemitteilung hat man sich da im letzten Dezember ein bisschen erklärt.
Die Initiative wird das Nutzungserlebnis mit ChatGPT um aktuelle und verlässliche Inhalte zu einer Vielzahl von Themen bereichern. Außerdem vergütet die Partnerschaft die Rolle Axel Springers bei der Mitwirkung an den Produkten von OpenAI. Dies stellt einen bedeutenden Schritt im Engagement beider Unternehmen dar, KI zur Verbesserung von Content-Angeboten zu nutzen und neue finanzielle Möglichkeiten für eine nachhaltige Zukunft des Journalismus zu schaffen.
Ist Springer da ein Einzelfall? Wie sieht es bei anderen Medienhäusern aus?
Ja, also ich habe mal beim Spiegel nachgefragt. Da hat man kürzlich eine Art Testballon gestartet und hat ein auf 3 Jahre angelegtes Versuchsprojekt mit der App Perplexity aufgelegt. Also das heißt, dass ausgewählte Artikel des Spiegel, die interessanterweise dann sogar hinter der Paywall liegen könnten, der KI zur Verfügung stehen, hat mir Ole Reismann erklärt. Er ist Leiter der KI-Abteilung beim Spiegel.
Wir sind offen für Gespräche und Verhandlungen, um zu überlegen, was passiert da eigentlich in Zukunft. Und wir haben mit Perplexity einen ersten nicht exklusiven Partner gefunden, um mal gemeinsam auszuprobieren, was bedeutet KI-Suche eigentlich für Medienunternehmen? Wie tauchen wir da in welcher Form auf? Wie wollen wir da auch auftauchen? Wir sind da auf der Suche nach sinnvollen Partnerschaften.
Also man merkt daran, die ganzen Medienhäuser und Verlage, die sind auch so am Abtasten. Und allen gemeinsam ist sicherlich das Ziel, in der neuen Welt der generativen KI als Marke nicht völlig unterzugehen. Das ist ja ganz sicherlich eine Herausforderung, weil die natürlich befürchten, okay, sie kommen da jetzt quasi gar nicht mehr vor, weil die Leute natürlich nicht die Quellen anklicken, sondern sich einfach die Texte auswerfen lassen. Aber bis dahin empfiehlt SWR-Experte David Beck allen Nutzern und Nutzerinnen, den KI Apps sowieso nicht zu sehr zu vertrauen.
Dass man sich da einen Überblick verschaffen kann, sehr schnell sehr gute Antworten auch auf unklar gestellte Fragen kriegt. Und dann würde ich aber selbstständig weitersuchen, vor allem wenn es halt wichtig ist.
Ich würde mal sagen, das gilt generell, also nicht nur bei KI-Suche, immer etwas misstrauisch sein, immer 2 Quellen checken wenigstens.
Genau,
und dann
auch bei Wikipedia, genau.
Und auch uns vielleicht ergänzen, Hinweise nehmen wir selbstverständlich gerne entgegen. Vielen Dank, Michael Mayer.
Gerne.
Sie hören die letzte Medienmagazin-Ausgabe des Monats. Zeit wieder für Podcast-Tipps von Esther Simon, auch bekannt als Cino Beretta aus dem Internet, die auf X den Untertitel trägt: Podcast-Trainiererin vor dem Herrn. Und jetzt uns in Folge 10 weiter in die Welt der Medien-Podcast-Episoden einführt. Und zwar nicht ganze Episodenstaffeln, sondern ausgewählte Medien-Episoden aus verschiedenen Podcasts. Frei nach dem Motto: Wer das Radio 1 Medienmagazin mag, der könnte auch Interesse haben für Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Letztes Mal gab es Tipps aus dem Pool des Krisenjournalismus. Diesmal hast du uns das übergreifende Thema Wahlkampf und soziale Medien ausgewählt. Warum?
Ja, weil im November haben sich ja durch den Bruch der Koalition Neuwahlen für den kommenden Februar ergeben. Und somit können wir mit einem kurzen, intensiven Wahlkampf rechnen. Und dass soziale Medien bei Wahlkämpfen eine immer größere Rolle spielen, das hat ja schon der Wahlkampf von Donald Trump zum Präsidenten Anfang November in den USA gezeigt. Also dachte ich, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich mit dem Thema Wahlkampf und soziale Medien per Podcast auseinanderzusetzen. Und dass soziale Medien im Wahlkampf nicht fehlen dürfen, das hat sich wohl auch Robert Habeck gedacht, denn er hat ja seinen X-Account wieder aktiviert und hat über diesen sein Küchentisch-Posting und damit seine Kanzlerkandidatur veröffentlicht. Dieses Posting ist viral gegangen und war wohl auch ein Auslöser für meine erste Empfehlung für heute.
Die da lautet?
Die da lautet, da haben wir ein Wiederkehrer, und zwar ist das der Übermedien-Podcast Holger ruft an. Diesmal die Ausgabe vom 15.11.2024 mit dem Titel Holger ruft an wegen Wahlkampf auf X. Und zu Gast ist oder war Ingo Dachwitz von Netzpolitik.org. Ja, zum zweiten Mal ist jetzt hier Holger ruft an mit dabei bei meinen Empfehlungen. Aber irgendwie hat Übermedien wirklich ein Händchen für virulente Medienthemen. Und in dieser Ausgabe bespricht Holger Klein mit dem Journalisten von Netzpolitik.org die durch die Rückkehr von Habeck auf X ausgelöste Frage, wie es um die politischen Diskurse in den sozialen Medien und im Speziellen auf X bestellt ist. Und Ingo Dachwitz glaubt nicht an einen vernünftigen politischen Diskurs auf X, denn es hat sich nicht nur der Name von Twitter auf X geändert, nachdem Elon Musk die Plattform gekauft hat.
Kurz nachdem er angetreten ist, nachdem er den Laden übernommen hat, nachdem er da mit seinem Waschbecken in den Händen in die Twitter-Zentrale gelaufen ist, hat er ganz viele Leute entlassen, die zuständig waren für die Sicherheit auf der Plattform, für Content-Moderation und Fact-Checking. Er hat ja in einer Art Generalamnesie die ganzen Accounts wieder zurückgeholt, die eigentlich gesperrt worden waren, weil sie gegen die Regeln verstoßen haben. Unter anderem Donald Trump, der ja aus guten Gründen von der Plattform geflogen ist, den hat er wieder zurückgeholt. Und er hat an den Algorithmen der Plattform gearbeitet, so dass eine Datenanalyse der Washington Post kürzlich gezeigt hat, kurz vor der Wahl, dass es zumindest in den USA für demokratische PolitikerInnen kaum noch möglich ist, viral zu gehen, während republikanische Abgeordnete ja deutlich öfter viral gehen. Plus Elon Musk verbreitet selbst die Desinformation zur US-Wahl und so. Also deshalb ist Twitter ein besonderer Fall.
Ingo Dachwitz führt unter anderem mit diesem Beispiel aus, warum er glaubt, dass man politische Diskurse auf den sozialen Plattformen nicht über die Inhalte einzelner User verbessern kann, sondern man stattdessen die sozialen Netzwerke nicht der Willkür von Konzernen und Besitzern überlassen darf und man die Oligopole-Situation der sozialen Netzwerke entschärfen muss.
Über Medienpodcast Holger ruft an, Ausgabe vom 15. November 2024. Titel Holger ruft an wegen Wahlkampf auf X. Gast ist Ingo Dachwitz von Netzpolitik.org. Die zweite Empfehlung.
Meine zweite Empfehlung ist ein ganz kurzer Podcast, knackige 15 oder 16 Minuten lang. Und zwar ist das der SR-Kulturpodcast Cross und Quer, die Ausgabe vom 15.11.2024 mit dem Titel Wahlkampf vor der Tür, Parteien und soziale Medien. Gast ist hier Michael Johann, Experte für digitalen Wahlkampf. Und in dem Gespräch erklärt der Kommunikationswissenschaftler Michael Johann, warum es den kleineren Parteien, also die Parteien, die mehr an den politischen Rändern stehen, eine größere Sichtbarkeit gelingt, weil sie zum Beispiel populistischer kommunizieren, Feindbilder aufbauen, Komplexität reduzieren und emotionalisieren. Und all das hakt ja wunderbar in die Funktionsweise von Algorithmen ein, also besonders das Emotionalisieren. Nichtsdestotrotz glaubt Michael Johann, dass traditionelle Wahlkampfmethoden wichtig bleiben, auch wenn die Bedeutung des Wahlkampfs in den sozialen Medien steigt.
Der Kugelschreiber in der Fußgängerzone, vielleicht ist es nicht der Kugelschreiber, der wichtig bleiben wird, sondern der Kontakt in der Fußgängerzone. Also ich glaube, grundsätzlich sollte man traditionelle Wahlkampfmethoden nicht vollständig abschreiben. Denn der persönliche Kontakt bleibt einfach ein wichtiger Faktor, um die Person zu mobilisieren und um langfristige Beziehungen aufzubauen. Es wäre seltsam, wenn man mit den Personen oder mit den Themen und Inhalten gar nicht mehr in Berührung kommt, so im echten Leben. Nichtsdestotrotz bleiben die sozialen Medien hier wichtig und bieten einfach einen zusätzlichen Kanal, wie man politische Inhalte, politische Botschaften an die Person heranbringen kann.
Der persönliche Kontakt, der bleibt also auch in Zeiten von Social Media wichtig, um zum Wahlgang für die eigene Partei zu mobilisieren.
Der Esser Kultur-Podcast Cross und Quer, Ausgabe vom 15. November 2024, Titel Wahlkampf vor der Tür, Parteien und soziale Medien. Gast Michael Johann, Experte für digitalen Wahlkampf. Empfehlung Nummer 3.
Ja, also nochmal zurück zum Stichwort Kugelschreiber in der Fußgängerzone. Auch in meiner letzten Podcast-Empfehlung für heute glaubt der Gesprächspartner, dass eine traditionelle Wahlkampfmethode wichtig bleibt, nämlich das Wahlplakat. Und das sagt ausgerechnet jemand, der Parlamente, Parteien und Politiker im Bereich Social Media berät. Und dieser jemand ist der Politikberater Martin Fuchs. Der war im SWR 1 Podcast Leute zu Gast, und zwar am 29.08.2024 mit dem Titel So wichtig ist Social Media für die Politik. Nichtsdestotrotz sagt natürlich auch Martin Fuchs, dass Social Media immer wichtiger für den Wahlkampf wird und man darüber um die 40% der Wählerinnen und Wähler erreichen kann. Und auch er betont, dass die kleinen Parteien nicht nur durch Populismus sichtbarer sind, sondern auch, weil sie früher und schneller und mit mehr Accounts auf neuen Social-Media-Plattformen erscheinen und damit digitale Räume besetzen. Und was ich bei ihm jetzt noch sehr interessant fand, war, dass er vorschlug, digitale Räume nicht nur für Wahlkampf zu nutzen, sondern auch, um Bürger und Politik in einen engeren Kontakt zu bringen. Und damit, ja, ich möchte es mal so eine Demokratiemüdigkeit nennen, also dem entgegenzuwirken.
Aber wie man es konkret macht, die anderen Leute zu erreichen, ist erstmal, dass man Bindung aufbaut. Also dass man zeigt, okay, man hört nicht nur alle 4 Jahre von Politik oder wenn irgendwas knallt, da hört man meistens von Politik, wenn alles nicht funktioniert, sondern dass man quasi diesen vermeintlich langweiligen Alltag von Politik mal zeigt, wie es quasi wie ein Gesetz entsteht, wie ein Ausschuss funktioniert, wie eine Idee quasi auch umgesetzt werden kann und dann nach 3 Jahren vielleicht zu einer Erhöhung des Kindergelds geführt hat und so etwas, das mal zu zeigen, quasi diesen Prozess auch zu zeigen, klingt total langweilig, so, aber das kann man schon auch gut aufbereiten und Menschen mitnehmen und dann auch immer wieder, wir haben das vorhin gehabt, das Thema Einbahnstraße-Rückkanal, zu sagen, okay, ich habe jetzt die Idee, was haltet ihr eigentlich davon?
Das Gespräch wurde übrigens im August geführt, aus Anlass der anstehenden Landtagswahlen, aber ich finde, das macht den Inhalt nicht weniger interessant oder relevant.
SWR 1 Podcast Leute, Ausgabe vom 29. August 2024, Titel So wichtig ist Social Media für Politik. Gast ist der Politikberater Martin Fuchs. Ja, und dann bin ich ja mal gespannt, welchen thematischen Podcast-Strauß du uns in der letzten Medienmagazin-Ausgabe des Jahres im Dezember zusammenbinden wirst. Bis dahin.
Bis dahin.
Radio 1. Nur für Erwachsene.